Wir werden zu Beginn gleich in ein Video reinschauen, einen Ausschnitt aus einem Videofilm sehen, aus dem Film About Schmidt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. In diesem Film ist der Warren Schmidt, war ein erfolgreicher Geschäftsmann, geht jetzt in Ruhestand, hat das große Ziel, mit seiner Frau eine Wohnmobiltour durch die Vereinigten Staaten zu unternehmen, als so Traum im Rentenalter. Und dann stirbt seine Frau ganz unerwartet. Und jetzt ist es sein einzig nächstgroßes Ziel, zu verhindern, dass seine Tochter einen erfolglosen Wasserbettverkäufer heiratet. Und wir schauen mal rein. Er schreibt an ein Waisenkind, mit dem er, das er unterstützt. Und da eben schildert er seine Gedanken am Ende des Films. Wenn ihr einmal das Video anmacht, bitte.
Zwischenfälle abgelaufen ist. Mittlerweile sind sie und Randall auf dem Weg ins sonnige Orlando. Auf meine Kosten, versteht sich. Was mich angeht, ich habe mich auf den Weg zurück nach Omaha gemacht. Diesmal bin ich durchgefahren und habe nur einmal angehalten. Und zwar an der beeindruckenden neuen Autobahnbrücke in Kearney, Nebraska. Eine Brücke zum Gedenken an den Mut und die Entschlossenheit der Pioniere, die diesen Staat auf ihrem Weg nach Westen durchquert haben. Man muss es selbst sehen, um es glauben zu können. Und mir kam auf einmal der Gedanke, wenn man die Geschichte betrachtet und über die Errungenschaften der Menschen von damals nachdenkt, rückt das vieles in eine andere Perspektive. Meine Reise nach Denver zum Beispiel ist so unbedeutend im Vergleich mit den Reisen, die andere unternommen haben. Dem Mut, den sie bewiesen haben. Und den Opfern, die sie bringen mussten. Ich weiß, wir alle sind ziemlich unbedeutend im großen Lauf der Dinge. Ich nehme an, das Beste, das man sich erhoffen kann, ist, etwas zu verändern. Aber was habe ich schon groß verändert? Was auf der Welt ist besser, weil es mich gibt? Als ich in Denver war, wollte ich alles richtig machen. Ich habe versucht, Jeannie davon zu überzeugen, dass sie einen Fehler macht, aber ich habe versagt. Jetzt ist sie mit diesem Kamel verheiratet und ich kann nichts mehr daran ändern. Ich bin schwach und ich bin ein Versager. Das lässt sich einfach nicht leugnen. In nicht mehr allzu langer Zeit werde ich sterben. Vielleicht in 20 Jahren. Vielleicht schon morgen. Es spielt keine Rolle. Wenn ich gestorben bin und nach alle, die mich kannten, wird es so sein, als habe ich nie existiert. Welche Bedeutung hatte mein Leben für irgendjemanden? Mir fällt keine ein. Nicht die geringste.
Ja, was auf der Welt ist besser, weil es mich gibt? Welche Bedeutung hat mein Leben für irgendjemanden? Und wie ernüchternd oder erschütternd, wenn man dann sagen muss, mir fällt nichts ein. Ja, was gibt unserem Leben Sinn? Was hält Menschen? Was trägt Menschen? Wir haben im Anspiel verschiedene Dinge gesehen, Ansätze, wie man das versuchen kann. Es war die Rede von Karriere machen, Macho sein, träumen vom Leben, Träume verwirklichen, gewissenhaft sein, stetig sein, Philosophie. Und in dem Anspiel wurde es ja deutlich, das ist wie ein rohes Ei, wenn dann jemand kommt und reißt einem das weg. Kann sein, man ist mit nichts mehr in der Hand übrig. Also nochmal die Frage, was gibt dem Leben Sinn, was bleibt? In heutiger Zeit kann man den Computer fragen, ihr könnt mal Siri oder auch dem Google-Pendant Fragen stellen, was ist der Sinn des Lebens? Wenn man das mehrmals macht, kriegt man ganz interessante Antworten. Einmal bei Siri, was ist der Sinn des Lebens? Ich finde es merkwürdig, dass du das ausgerechnet ein unbelebtes Objekt fragst, das macht Sinn. Die nächste Antwort finde ich sehr schön. Alles spricht dafür, dass es Schokolade ist. Aber wie gesagt, so gern wir Schokolade mögen, das wird auch nicht reichen, um uns zu tragen. Und wer sich auskennt im Science-Fiction-Film Per Anhalter durch die Galaxis, der weiß, die Antwort ist 42. Also ein Supercomputer hat Millionen Jahre gerechnet. Das war seine Antwort, sprich, er hat auch keine Ahnung. Was gibt unserem Leben Sinn? Wir sehen den Suchmaschinen zu vertrauen oder dem Computer, das hilft uns nicht unbedingt weiter. Darum wollen wir heute von dem gelesenen Text ein paar Gedanken mitnehmen, wo es darum geht, kluge Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Entscheidungen, die dazu beitragen, dass mein Leben eben Sinn macht und auch Bestand hat und es nicht wie so ein rohes Ei einfach zerbrechen kann, wenn einer herkommt und dagegen schlägt. Ich habe drei Gedanken. Den ersten habe ich übernannt: Reagiere auf Jesus als das Zeichen Gottes. Reagiere auf Jesus als das Zeichen Gottes. Also stellt euch vor, ihr wärt damals mit Jesus unterwegs gewesen. Das wäre sicher sehr beeindruckend gewesen zu sehen, wie er Menschen heilt, wie er Wunder tut, wie vollmächtig Jesus redet. Die Leute sind wirklich ergriffen und man könnte sagen, da wäre ich gerne dabei gewesen, das hätte ich gerne gesehen. Und trotzdem gab es Menschen, damals wie heute, denen war das nicht genug. Die haben gesagt, das reicht uns noch nicht. Sie verlangten ein Zeichen vom Himmel. Also Jesus sollte noch etwas tun, etwas, was sie ihm vielleicht vorgeben konnten, was sie erwartet haben, was ihren Erwartungen entspricht. Und Jesus antwortet auf diese Herausforderung der Leute mit einem Vers, den wir schon gehört haben. Einmal klicken bitte. Ihr könnt das Wetter aus den Zeichen am Himmel vorhersagen. Abendrot zeigt gutes Wetter für den nächsten Tag an. Morgenröte bedeutet schlechtes Wetter. Aber was heute vor euren Augen geschieht, das könnt ihr nicht richtig beurteilen. Man könnte das auf unsere Zeit übertragen. In vielen Dingen sind wir fit, geschickt. Junge Leute können älteren Leuten am Computer alles wunderbar erklären. Aber manchmal haben sie eben, wenn es darum geht, auf diese Frage, was macht Sinn, keine Antwort oder so wenig wie manchmal ihre Eltern oder Großeltern. Und das ist schade. Damals war schade, weil die Leute eigentlich hätten erkennen können, dass Jesus der ist, der er gesagt hat. Es wird mal gesagt, wenn der Messias, der Retter kommt, dann werden eben Lahme gehen, Blinde werden sehen, Aussätzige werden geheilt, Tote werden wieder lebendig. Also Jesus hat all das gesagt und man konnte das an ihm sehen, dass er es erfüllt hat. Es waren die Kennzeichen des Messias und trotzdem gab es manche Menschen, die damit nichts anfangen konnten. Wieso? Ich denke, das lag daran, dass manche Menschen einfach eine andere Vorstellung von ihrem Leben hatten oder von dem, wie sie sich eben den Messias, wie sie sich Jesus vorgestellt haben. Wie Jesus zu sein hat, was er zu tun hat. Wisst ihr, und Jesus, der sagt, diesem Menschen wird nur ein Zeichen gegeben. Und das ist eigentlich ein Zeichen, das bis heute geblieben ist, an dem Menschen sich auch stoßen, das Menschen herausfordert. Jesus sagt das mit diesem Wort in Matthäus 16, wenn ihr einmal weitermacht. Sie werden kein anderes Wunder zu sehen bekommen als das, was an dem Propheten Jona geschah. Das klingt so ein bisschen kryptisch, aber was Jesus damit sagt, ist, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches sah, wird er, also der Menschensohn, der Messias, der Erwartete, sterben, gekreuzigt werden, 3 Tage im Tod sein und auferstehen. Das ist das Zeichen, das die Menschen bekommen sollen. Und wisst ihr, das ist eigentlich die Botschaft der Bibel bis heute, die Botschaft vom Kreuz und vom Auferstandenen. Dass Jesus für Menschen gestorben ist und auferstanden ist. So anstößig, dass manche Leute finden. Es soll mal vorgekommen sein in Ystad in Schweden, dass der Pastor den Gottesdienst machen wollte. Plötzlich ging hinten die Tür auf und der schwedische König kam in seinen Gottesdienst. Und der Pastor war so, der freute sich so und hat den Predigtext einfach weggelassen und hat nur noch über den König gesprochen, wie gut der König für Schweden ist und was das bedeutet. Und als der König wieder weg war, hat er wenige Wochen oder Monate später, wenn ihr einmal weiterklickt, dieser Kirche ein Kruzifix schicken lassen, also Christus am Kreuz. Und er hat das so anbringen lassen, bei uns ist das Kreuz ja vorne und er hat es absichtlich hinten anbringen lassen, damit, wenn der Prediger, der Pastor oder wer auch immer dort vorne steht, predigt, sehen kann, um wen es geht, um Christus, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Kein König, nicht du, nicht ich, der Gekreuzigte, der Auferstandene ist im Mittelpunkt jeder Predigt. Als wir biblischen Unterricht gemacht haben, ging es darum, Jesus kennenzulernen, weil Jesus der Kern unseres Glaubens ist. Christen glauben, durch den Mann am Kreuz, durch den Gekreuzigten, sind wir gerettet, sind wir erlöst. Das ist das, was uns trägt. Und ich glaube, dass sich manche Menschen mit diesen Zeichen bis heute so schwer tun, weil das Kreuz sozusagen die äußerste Herausforderung für uns ist, für dich und mich, weil das Kreuz dir und mir sagt, du bist ein Sünder. Das Kreuz sagt dir und mir, was du brauchst, ist nicht mehr Bildung, so wichtig Bildung ist. Was du brauchst, ist nicht mehr Anstrengung, so wichtig Anstrengung und gute Taten sind. Was du brauchst, ist Rettung. Jemand, der für deine Schuld stirbt. Rettung, glauben Christen, gibt es nur bei Jesus. So wichtig Erfolg, Karriere und sowas für euch sein mag, ich möchte euch das mitgeben. Behaltet das Zentrum im Auge, im Mittelpunkt Christus. Er ist der, auf den wir schauen sollen und der im Blickfeld sein soll. Wisst ihr, und Christus, der ruft bis heute Menschen in seine Nachfolge. Der möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Ich habe ein Beispiel gelesen von einer Frau, die so Karriere, Schönheit war für sie wichtig, ein Fotomodel. Die war auf dem Weg zu irgendwelchen Fototerminen in einem Studio. An 3 Tagen am Stück hat Gott es geschafft, dass sie nicht die normale Straße nehmen konnte. 3 Tage am Stück musste sie durch eine kleine Seitengasse fahren. Am ersten Tag war es ein Stau. Am zweiten Tag hat es in der großen Straße irgendwann gebrannt. Am dritten Tag gab es einen Unfall. Sie musste 3-mal durch diese kleine Straße fahren und kam an der Kirche vorbei, an dieser Kirche, stand das Schild, wenn du Frieden mit Gott suchst, dann bist du hier richtig. Wenn du Christus hast, hast du Frieden. Und nachdem sie das 3. Mal da vorbeigefahren ist, hat sie gemerkt, Gott meint mich. Alles, was ich suche, ist eigentlich Frieden, Bedeutung, Sinn. Und dann hat sie nach dem 3. Tag oder an diesem 3. Tag gehalten, ist in diese Kirche gegangen. Der Priester hat sie gesehen und hat nur gesagt, warum haben Sie so lange gebraucht? Und hat dann mit ihr über den Glauben gesprochen und sie ist zum Glauben gekommen. Ihr Leben hat eine neue Bedeutung bekommen. Ich möchte Ihnen Mut machen, man muss nicht erst 50 Mal in die Kirche kommen oder 100 Mal, um das anzunehmen oder wahrzunehmen, was Christus uns sagt, dass er für uns da ist, uns retten will, dass er unser Leben verändern kann und dass er unserem Leben wirklich Sinn gibt. Frieden für euer Leben, Frieden für das Leben der Menschen gibt es nur bei Jesus. Etwas, was trägt, was bleibt. Jesus hat das einmal gesagt, Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wisst ihr, viele Menschen suchen nach dem, was sie satt macht, was sie befriedigt und Gott sagt, das findest du bei mir. Hör auf zu suchen, mach dich an mir fest, lebe mit mir. Die Beziehung mit Gott schenkt das Leben. Ich möchte Sie fragen, wie Sie reagieren. Was ist Ihr Ei? Ist Ihr Ei wirklich ein Ei, das trägt? Oder würde es so aussehen, dass man es Ihnen einfach aus der Hand schlagen kann und nichts mehr da ist? Ein zweiter Gedanke wird in diesem Text auch deutlich gemacht, das möchte ich den Absolventen auch gerne mitgeben, das Leben geistlich zu beurteilen. Also wir sind ja vor 3 Jahren nach Münster gezogen, wir waren erst im Kinderhaus, als wir dort eingezogen sind, ging es darum, dass wir gern Parkettboden wollten, weil alles voller Fliesen war. Und wir haben uns über Parkett informiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch bei Parkett auskennt, ist auch nicht so wichtig, wenn man es nicht gerade nötig hat. Aber was ich interessant fand, es gibt verschiedene Arten von Parkett. Und das hat was mit Menschen zu tun. Wir sehen einmal das Bild. Man kann es vielleicht nicht so gut erkennen. Links ist Massivparkett. Dieses Parkett ist von vorne bis hinten aus dem gleichen Holz gefertigt. Und das kann dann sehr teuer sein, weil es eben Echtholz ist, durch und durch. Das rechte Parkett, das ist also ein Mehrlagenparkett. Da ist nur die oberste Schicht das teure Holz und drunter kommt ein billiges Holz. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich billiger als dieses echte Parkett. Warum sage ich das? Wenn Menschen Jesus kennenlernen, mit Menschen mit Jesus leben, dann möchte er den Menschen ganz erneuern, durch und durch. Der möchte nicht nur furnierte Menschen, die von außen fromm aussehen, die einen frommen Anschein haben, sondern der möchte, dass die wirklich mit ihm leben, ganz von ihm durchdrungen werden und bleiben und sich ihm zur Verfügung stellen. Jemand hat mal gesagt, Gott möchte in unserem Leben keine Rolle spielen, sondern er möchte in deinem Leben der Regisseur sein. Der, der eben auch bestimmen kann über bestimmte Werte. Der dein Leben, wenn du an Scheidepunkte kommst, der mitreden darf. Der sogar sagen kann, du, das ist nicht gut für dich. Und dass du dann bereit bist, vielleicht den anderen Weg zu gehen. Wer von Gott so verändert wurde, ist deshalb auch interessiert daran, Gott zu fragen, wie er über bestimmte Dinge denkt, was Gott zu bestimmten Dingen zu sagen hat. Ihr jungen Leute und auch wir Älteren erleben, es gibt viele Menschen, die für dich wissen, was gut und richtig ist, die dir sagen wollen, was du zu tun hast. Und nicht alles von dem, was die Leute dir sagen, ist wirklich gut und richtig, sondern manchmal geht es den Menschen nur darum, Geschäfte zu machen, ihre Vorstellungen weiterzugeben. Und Jesus sagt den Jüngern diesen Satz, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Also Jesus spricht nicht über Brot, was die Jünger erst meinten, sondern er spricht darüber, dass wenn man etwas Sauerteig in Teig hineingibt, in normalen Teig, wird dieser Sauerteig den ganzen anderen Teig durchsäuern. Und so sagt Jesus, so gibt es falsche Impulse, falsche Dinge, die uns mitgegeben werden. Wenn wir die glauben, dann werden sie unseren Glauben in eine falsche Richtung bewegen. Dann ist es wie Sauerteig. Und dieser Sauerteig führt dazu, dass man vielleicht Dinge ganz falsch sieht oder von Gott wegkommt. Jesus warnt die Jünger vor falscher Lehre. Und er spricht damit die Pharisäer und Schriftgelehrten an. Die gibt's bis heute, vielleicht in anderem Gewand, aber Menschen, die dir sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Bei den Pharisäern war es so, dass sie gesagt haben, wenn du dich richtig anstrengst, wenn du alle Gebote hältst, dann kommst du in den Himmel. Und Gott sagt, das ist falsch. Es ist gut, sich Mühe zu geben, aber dadurch kommst du nicht in den Himmel. In den Himmel kommst du, weil du an Jesus, an meinen Sohn glaubst. Weil du nie so gut leben kannst, dass du alles richtig machen wirst. Es gibt also diese Menschen, die dir das so sagen. Es gibt Menschen, die setzen die Gebote Gottes außer Kraft, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Zum Beispiel, das hatte ich zur Bergpredigt gesagt, es gab die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, du sollst nicht lügen. Die Pharisäer haben das etwas aufgeweicht und haben gesagt, das ist eben besonders wichtig, wenn man schwört, aber nur, wenn man bei Gott schwört und beim Himmel schwört. Und bei anderen Schwuren ist es nicht so, wie Schwüren ist es nicht so wichtig, da kannst du sagen, was du willst. Das war ihre Auslegung, aber sie war nicht das, was Gott gesagt hat. Und die Pharisäer haben selbst ihre eigenen Auslegungen umgangen. Sie haben gesagt, wie man den Sabbat zu verstehen hat und hatten dann selber Möglichkeiten, das wieder außer Kraft zu setzen. Gibt's bis heute. Es gibt extra Lehrer in Israel, die die Halacha, die Auslegung des Alten Testamentes, so interpretieren, dass man am Sabbat eben manche Dinge tun kann, die eigentlich verboten sind. Zum Beispiel gibt es eine Geschirrspülmaschine für Juden, die sich von alleine einschaltet, damit man nicht den Knopf drücken muss. Das wäre ja Arbeit. Und die schaltet sich mit Zeitschaltuhr alleine ein, also hat man nicht den Sabbat gebrochen und kann am Sabbat trotzdem Geschirr spülen. Oder es gibt die Möglichkeit für Ärzte, die am Sabbat keine Rezepte ausstellen dürfen. Dann gibt's für Ärzte, die am Sabbat ein Rezept ausstellen müssen, extra Tinte, die sich nach 2 Tagen nicht mehr lesbar ist. Und weil es also nicht haltbar ist, hat man das Gebot nicht gebrochen und kann dann doch Rezepte ausstellen. Und man sieht, wie paradox das ist, wenn man seine eigenen Regeln so bricht. Wir schmunzeln vielleicht, aber wisst ihr, wir sind manchmal auch sehr kreativ darin, Schlupflöcher zu finden, wenn Gott etwas sagt. Wenn Gott zum Beispiel sagt, du sollst nicht lügen, dass ich dann viele Gründe manchmal nenne, warum es in meinem Fall in diesem Moment doch möglich ist, es das zu tun. Wisst ihr, dann sind manchmal wir genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, genauso pfiffig und fehlgeleitet und machen unsere eigenen Auslegungen. In unserer heutigen Zeit gibt es die Möglichkeit, dass man gar kein Gesetz mehr hat. Dass es Menschen gibt, die sagen, du brauchst gar keine Gebote mehr halten, fühl dich frei, tu, was du willst. Du darfst alles, du bist nur dir selber verantwortlich. Das klingt nett, aber es ist nicht das, was wir in der Bibel finden, was Gott uns sagt. Darum ist es wichtig, dass ich einen verlässlichen Maßstab habe. Etwas, an dem ich mich orientieren kann. Und ich möchte euch, jungen Leuten, besonders mitgeben, aber auch den anderen, ihr habt in der Bibel lesen gelernt, wir werden gleich einen Wettbewerb machen gegen Erwachsene in Bibelstellen aufschlagen. Ich hoffe, ihr schlagt euch tapfer, aber werdet ihr und die Erwachsenen mal sehen, wie es ausgeht. Aber was ich euch mitgeben möchte, ist, wenn man einmal weiterklickt, die Juden in Berea, von denen heißt es mal diesen schönen Satz in Apostelgeschichte 17, Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Wisst ihr, wenn es darum geht, dass Leute euch sagen, was gut und richtig ist, möchte ich euch Mut machen, schaut in eure Bibel und schaut, was Gott zu diesen Dingen zu sagen hat. Ob das, was jetzt vielleicht nicht Paulus und Silas, sondern Heinz oder Sabine euch sagen, ob das dem entspricht, was in der Bibel steht, was Gott zu Themen zu sagen hat. Ich möchte euch Mut machen, eure Bibel, nachdem ihr jetzt den biblischen Unterricht heute absolviert, müsst ihr nicht die Bibel zulassen, ihr dürft die weiterlesen und es wäre schön, wenn ihr auch weiter drin lest, weil es ist Gottes Wort, dort finden wir Orientierung und Klarheit. Ich habe vor einigen Monaten schon mal von Peter Strauch, unserem Altpräses, gesprochen, der hat gesagt, dass er den Eindruck hat, wir haben etwas verwechselt. Er hat gesagt, wenn es darum geht, Gottes Willen zu erkennen, war es früher so, dass man zuerst in die Bibel geguckt hat, dann hat man hörend gebetet, Herr, was hast du zu sagen? Dann hat man auf andere Christen vielleicht gehört, was die zu sagen haben. Dann hat man sich auf Erfahrungen verlassen, die man gemacht hat. Und dann hat man auch seinen Verstand benutzt, um das alles zu prüfen. Und Peter Strauch hat gesagt, er hat den Eindruck, wir haben es heute auf den Kopf gestellt. Wir fangen erstmal an mit unserem Verstand. Und wenn das gut ist, ist es für uns in Ordnung. Und er hat gesagt, die Bibel und das Gebet ist manchmal nur noch so flankierend, um das zu bestätigen, was ich sowieso schon weiß. Aber ich möchte euch Mut machen, wirklich die Bibel zu lesen und reinzuschauen. Das schützt vor dem Sauerteig und auch vor manch schlechten Entscheidungen, die man sich ersparen kann, wenn man Gottes Wort ernst nimmt. Der dritte und letzte Gedanke, klammere dich an den wahren Fels. Ich weiß nicht, wer von euch segelt. Es gibt so Segler, die manchmal so Weltumrundungen, Fahrten machen. Es gab mal einen Amerikaner, Michael Plant. Der Michael Plant, der wollte so eine lange Seetour machen. Der hatte ein Boot, bei dem war alles top. Die beste Ausstattung, also alles, was man so braucht. Er selber hatte Erfahrung. Er war schon jahrelang Segler. Eigentlich konnte nichts passieren. Später hat man sein Boot gefunden. So, also das war nicht seins, aber so hätte es aussehen können. Kiel oben, das heißt, die Unterseite war oben, das ist beim Schiff schlecht. Und man hat von dem Michael Plant bis heute auch nichts mehr gefunden. Also wahrscheinlich ist er wirklich auch ertrunken, kann man von ausgehen. Was war passiert bei seinem Boot? Eigentlich hätte das gar nicht kentern dürfen. Warum? Unterm Rumpf ist bei diesen Edelschiffen ein Gewicht von 3,5 Tonnen befestigt. Und wenn das Schiff umschwingt, sorgt dieses Gewicht dafür, wie ein Stehaufmännchen, dass das Boot wieder gerade wird, wieder sich aufrichtet. Sein Problem war, dass dieses 3,5 Tonnen Gewicht unterm Rumpf abgebrochen ist und deshalb das Schiff sich nicht mehr aufrichten konnte. Und wisst ihr, das ist etwas, was man in unserer Gesellschaft heute oft leider erlebt. Menschen, die nur auf der Oberfläche leben und unterm Wasser ist nichts mehr, was ihrem Leben Bestand gibt. Da ist kein Fundament mehr. Diese Dinge, die waren ja alle schön und nett, aber das war alles relativ oberflächlich. Ne? Was ist, wenn du nicht mehr schön bist? Was ist, wenn du keine Leistung mehr bringen kannst? Was nützen denn die Philosophen? Das war über der Oberfläche. Manche Menschen haben nichts, was sie trägt, ein Fundament in der Krise. Darum ist es wichtig, die Frage zu beantworten, die Jesus den Jüngern stellt. Er fragt erst, was sagen die anderen Leute, wer ich sei? Und dann kommen ihm die Antworten Jeremia, Elia, irgendeiner der anderen Propheten, alles nette Antworten. Aber dann macht Jesus etwas ganz Besonderes und das möchte ich dir mitgeben. Er macht die Frage persönlich. Und das möchte ich dich einfach bitten, dass du dich das heute selber fragst. Dass Jesus die Jünger fragt, wer bin ich für euch? Wer ist Jesus für dich? Jesus bleibt nicht im Abstrakten, sondern wird ganz konkret. Wer ist Jesus für dich? Und dann sagt Petrus, wir lesen es hier, einmal weiter bitte. Ja, noch eins habe ich schon, Entschuldigung. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. In diesem ersten Gedanken, den ich vorher hatte, habe ich schon über Jesus als Retter gesprochen, aber er sagt eben auch, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus sagt damit, wenn du Gott selber bist, dann bist du auch in der Lage, meinem Leben Gewicht zu geben, dass nicht mich einfach eine Welle umschmeißt, mir Bestand zu geben, mir Halt zu geben, mich zu tragen. Und wie reagiert Jesus auf das Bekenntnis? Er sagt jetzt nicht, was sagst du da? Ich bin nicht Gottes Sohn. Manche sagen ja, Jesus hätte nie behauptet, er sei Gottes Sohn. Was sagt Jesus als Antwort? Er hat gesagt, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Jesus, der stutzt den Petrus jetzt nicht zurecht und sagt, was hast du denn da ausgedacht, sondern sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Aus unserer Überzeugung meint Jesus mit dem Felsen nicht den Petrus, sondern er meint das Bekenntnis, das der Petrus gegeben hat. Nämlich, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesen Felsen baut Gott seine Gemeinde, auf Christus selbst. Christus ist unsere Zuflucht, Christus ist unsere Hoffnung, Jesus ist Gottes Sohn. Ich möchte das so nochmal auf den Punkt bringen. In New York gab es mal einen frommen Therapeuten und wenn der mit Leuten Gespräche hatte, weil er in der Nähe der Fifth Avenue wohnte, hat er mit ihnen einfach einen Spaziergang unternommen und hat ihnen zwei Lebenskonzepte gezeigt. Er hat gesagt, ihr könnt so leben, einmal weiterklicken und ging zu einem Gebäude, einem großen Hochhaus, davor steht Atlas, der aus der griechischen Sage, der Mensch sieht sehr durchtrainiert aus, der die Welt auf den Schultern trägt und er schafft das sozusagen gerade so, er hat gesagt, so kannst du versuchen in der Welt zu leben, alles auf deine eigenen Schultern zu nehmen. Und selbst dieser Atlas in der Sage schafft es gerade so und er sagt, das ist mühsam und das wird dir nicht helfen, du wirst daran scheitern. Denn das funktioniert nur in der griechischen Mythologie. Und dann ist er mit ihnen einfach auf die andere Straßenseite gegangen in eine Kirche und hat ihm dieses Bild gezeigt, das ein bisschen kitschig aussieht, aber das steht hinterm Altar. Jesus im Alter von 8 oder 9 Jahren. Was hält Jesus in der Hand, in der linken? Nicht den Reichsapfel, sondern er hält die Welt in der Hand, relativ unkompliziert, ohne Mühe. Und er hat gesagt, oder du verlässt dich darauf, dass es jemanden gibt, der dich und dein Leben trägt, der die Welt in der Hand hat, der für dich da ist, der deinem Leben Bestand gibt. Ich möchte euch Mut machen, wir haben es vorher gesungen in dem Lied Lighthouse, dass wir einen festen Grund brauchen an den Strand. Wir brauchen einen Strand, wo wir zu Hause sein können, einen Felsen, der trägt. Und dieser Felsen ist Christus. Habt den Mut, an Jesus festzuhalten. Aus Gottes Sicht ist derjenige klug, der eben in Beziehung zu Jesus lebt. Der weiß, nicht ich selber kann mein Leben tragen. Ich brauche jemand, der mich trägt, und ich brauche jemanden, der mich rettet. Aus Gottes Sicht ist jemand klug, der sein Leben an Gottes Maßstäben prüft und sich hinterfragen lässt. Und der von ihm Hilfe und Kraft erwartet, wenn mal die Situation schwierig sind, wenn es hart wird. Und aus Gottes Sicht hat ein solches Leben Bedeutung. Darum möchte ich euch Mut machen, auch weiterhin mit Jesus unterwegs zu sein. Glaubt mir, das ist das beste und sicherste Fundament, das wir Menschen haben können. Mehr wert als diese Dinge, so wichtig und schön die auch sein mögen. Aber sie werden uns nicht tragen, wenn es hart auf hart kommt. Für den gilt Gottes Zusage, damit möchte ich schließen, Philipper 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Gott verspricht, wenn ihr mit ihm lebt, dann bringt er euch ans Ziel. Und ich finde, das ist wirklich ein Versprechen, das einen Unterschied macht. Wir als Christen müssen nicht sagen, welche Bedeutung hatte mein Leben für irgendjemand, sondern wir sagen, unser Leben hatte Bedeutung für Gott und Gott hat mich geschaffen, um mit meinem Leben etwas zu tun, etwas zu bewirken. Mein Leben hat Sinn und diesen Sinn wünsche ich euch, dass ihr das so erlebt und erfahrt. Amen.